Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter sinnvoll als Investment betrachten etc. sprechen. Denn ich erlebe immer wieder, dass der ein oder andere, der vielleicht als Selbstständiger gestartet ist, den Sprung zum Unternehmer, was nichts anderes heißt als Selbstständiger mit Mitarbeitern, nicht schafft. Entweder weil er das organisatorisch nicht hinkriegt oder mental nicht hinkriegt, weil er beispielsweise schlaflose Nächte hat bei der Vorstellung, irgendwelche Gehälter für andere Menschen übernehmen zu müssen, auch in Zeiten, wo vielleicht die Auftragslage nicht ganz so gut ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch viele, die einfach aufgrund von schlechten Erfahrungen mit Mitarbeitern in der Vergangenheit einfach keinen Bock mehr auf Mitarbeiter haben. Und deshalb möchte ich in dieser Folge einfach mal aus diesem Themenkomplex so ein paar Erfahrungswerte mit dir teilen. Punkt 1, ich habe ja 2020 mein Unternehmen verkauft und das hatte ich bis dahin ja ziemlich gut entwickelt, sodass das weitestgehend ohne mich lief. Sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeiten gehabt, diese ganze Vortrags- und Speaker-Business-Karriere da parallel aufzubauen. Auch die anderen Projekte, die ich da so gemacht habe, hätten nicht funktioniert, wenn mein Team mich ständig gebraucht hätte. Aber als ich dann mein Unternehmen verkauft habe, war im Prinzip klar, okay, ich halte mich jetzt erstmal so ein bisschen verfügbar. Kann ja sein, dass der Käufer noch die ein oder andere Unterstützung von mir braucht. Und als sich dann abzeichnete, dass das nicht der Fall ist, weil das Unternehmen einfach gut übergeben war und das dann einfach auch weiter funktioniert hat, habe ich dann gedacht, gut, ich könnte jetzt mal wieder was Neues beginnen. Und dann habe ich halt eine neue Firma gegründet und mit der ersten Firma dann auch direkt natürlich angefangen, wieder Mitarbeiter einzustellen. Daraufhin hat mich der ein oder andere dann auch aus dem Kollegenkreis so gefragt, wieso ich jetzt schon direkt wieder Mitarbeiter holte, ob ich schon so viel Auftragsvolumen hätte, ob das denn einfach auch notwendig sei etc. Und ich habe die Kollegen immer nur angeguckt und gesagt, ja, aber ohne Mitarbeiter zu arbeiten, das ist sowas von dumm, das mache ich doch auf keinen Fall nochmal. Ich meine, klar bin ich irgendwann mal ohne Mitarbeiter gestartet, aber wenn du einmal rausgefunden hast, wie du mit Mitarbeitern zusammen bessere Ergebnisse erzielst, dann ist es ja einfach dämlich, diese Chancen ungenutzt zu lassen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann ist es ja im Prinzip einfach nur eine Frage von, willst du besser werden? Möchtest du die Fähigkeiten erwerben? Möchtest du diese Chance nutzen? Oder willst du dich einfach mit deutlich weniger als notwendig zufrieden geben, weil du dich dieser Herausforderung nicht stellen möchtest? Es gibt natürlich einige, die einfach sehr, sehr frustriert rund um das Thema Mitarbeiter sind. Ein Kollege hat damals auch sein Unternehmen verkauft und dann einen Pressebericht veröffentlicht, der so sinngemäß die Überschrift trug, nie wieder Mitarbeiter. Was für mich im Prinzip einfach auch so ein Hinweis darauf war, dass da einfach ein sehr, sehr frustbelastetes Thema durch ihn also wahrgenommen wurde, dass er das Thema Mitarbeiter einfach sehr negativ erlebt hat. Und gleichzeitig dachte ich, wow, das ist natürlich auch eine ziemlich krasse Einstellung von jemandem, der vorher sehr, sehr viele Mitarbeiter hatte, weil am Ende zeigt das ja auch, dass er damit nie wirklich erfolgreich gewesen ist. Die sind vielleicht nicht weggelaufen, aber das kann ja nicht wirklich gut funktioniert haben, sonst würde man ja nicht so ein Fazit nach so einer ersten Unternehmerkarriere ziehen. Jetzt ist die Sache also folgende. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall Mitarbeiter, die dich auf deiner Mission, auf deiner Reise, bei der Umsetzung deiner Ideen und Ziele halt unterstützen. Und dafür gibt es ja auch verschiedene Gründe. Also Punkt 1 ist zum Beispiel, stell dir einfach mal fiktiv vor, du würdest für jemanden Videos erstellen, bearbeiten, vertonen und dann entsprechend vielleicht in Reels cutten, damit er auf Social Media, zum Beispiel Instagram, TikTok oder so, in irgendeiner Form eine gewisse Reichweite erzielt. Und du brauchst für den ganzen Teil, erstmal musst du eine Story schreiben, dann musst du irgendwie das Set aufbauen, dann musst du den Dreh durchführen, dann musst du das ganze Material produzieren, dann musst du das im Nachgang nachbearbeiten, dann musst du das halt cutten und so weiter. Stell dir einfach vor, du würdest für diesen ganzen Arbeitsprozess 37 Stunden brauchen. Und du würdest dem Kunden dieses Projekt für 2000 Euro verkaufen. Dann hättest du ja tendenziell als Selbstständiger die Chance, 4 Projekte pro Monat abzuwickeln, was 8000 Euro Einkommen bedeuten würde, was ja unterm Strich erstmal eine sehr gute Leistung ist. Also wenn du als Einzelkämpfer 8000 Euro machst, hast du schon einiges richtig gemacht. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ich habe mehr und so, herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge, die haben deutlich weniger und Angestellte haben sowieso noch mal weniger. Von daher ist das ja schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Was die einen oder anderen aber jetzt vergessen ist, wenn du die Arbeit selber machst, dann ist ja auch gleichzeitig 100% deiner verfügbaren Ressourcen aufgebraucht, weil du hast ja keine Kapazitätsreserven mehr. Ja, du kannst jetzt natürlich statt 37 Stunden und dann vielleicht mit ein bisschen Leerlauf zwischendurch 40 Stunden nochmal 20 oben drauf machen, dann kommst du auf eine 60, vielleicht wenn du ganz stark engagiert bist, eine 70-Stunden-Woche, aber erstens ist es kein Lebensmodell, was Spaß macht. Und auf der anderen Seite ist das halt auch nachhaltig, nicht nachhaltig. Deshalb macht es sinnvoll Sinn, sich das Ganze aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Und hier würde ich zum Beispiel einfach mal Folgendes überlegen. Stell dir mal vor, dieses Konzept, was ich da gerade erklärt habe, würdest du einkaufen. Dann ist doch so, du brauchst irgendjemanden, der eine Story schreibt. Der kostet dich ein paar Stunden Geld. Das kannst du mal einfach jetzt selber hochrechnen, was du so einem bezahlen würdest. Dann gehst du hin und machst beispielsweise jemanden klar, wie er die Kamera bedient. Dann muss der irgendwo hinfahren, stellt die halt auf und filmt die ganze Szene. Dann hast du irgendjemanden, der hier die ganze Nachbearbeitung beim Videoschnitt macht. Und dann hast du einen, der vielleicht Untertitel drunter dübelt und das Ganze in kleine Reels cuttet. Dann hast du irgendeinen, der das Ganze noch so ein bisschen aufbereitet, dass man das übergeben kann. Und wenn jeder von denen jetzt ein paar Stunden an dem Ganzen arbeitet, was in Summe vielleicht auch auf 37 Stunden kommt, tatsächlich aber nur vielleicht Mindestlohn kostet, dann kriegst du so ein Projekt ja auch mal locker für ein paar hundert Euro realisiert. Wenn der Kunde dir weiterhin aber 2000 Euro bezahlt, hast du 2000 Euro Einnahmen bei vielleicht 500, 600, 700 Euro Kosten. Das heißt, du hast 1300 Euro Gewinn gemacht und selber noch keine einzige Stunde gearbeitet. Jetzt kannst du ja im Prinzip mit diesem Modell einfach mehr Mitarbeiter holen, kannst einfach mehr Projekte verkaufen und dann hast du nach hinten raus natürlich einen wahnsinnigen Hebel. Und das ist jetzt hier eine ganz einfache Betrachtung und das ist natürlich nicht ganz 100% realistisch, weil du musst natürlich auch ein bisschen die Leute koordinieren, du musst vielleicht mit denen mal ein Meeting machen, du musst die ganzen Leute auf Spur bringen, du musst die Akquisezeit in irgendeiner Form berücksichtigen. Aber es ist trotzdem klar, dass du einfach die Möglichkeit hättest, zwei oder drei solche Aufträge in einer Woche abzubilden. Und das geht eben nur, wenn du ein Team hast, was die Ausführung macht. Wenn du selber am Doing beschäftigt bist, funktioniert das halt nicht. Deshalb brauchst du Mitarbeiter. Jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, naja, wie mache ich das denn mit Mitarbeitern? Weil Mitarbeiter natürlich auch eine Vielzahl von Problemstellungen mit sich bringen. Punkt 1 ist zum Beispiel, wenn du keine Mitarbeiter hast, wer ist der Mitarbeiter Nummer 1, den du einstellen solltest? Da habe ich tatsächlich in den vergangenen Jahren immer mal so unterschiedliche Theorien zugehört. Aber ich bin ja kein Freund von Theorie. Ich teile ja immer gerne meine Erfahrungswerte. Das heißt, ich greife auf das zurück, was ich selber erlebt und gemeistert habe, weil ich dann einfach weiß, was habe ich gemacht, wie war die Ausgangssituation, welche Ergebnisse habe ich damit erreicht. Und wenn ich in der Rückschau immer noch davon überzeugt bin, dass die richtig sind, dann ist das der richtige Ansatz, um das zu teilen. Das heißt nicht, dass es keinen anderen Weg gibt, aber dann kann ich dir sagen, das hat zumindest schon mal bei mir funktioniert. Von daher kann ich da halt auch für gerade stehen. Also, ich würde zum Beispiel immer Folgendes machen, machen wir es ein bisschen einfach. Wenn du jetzt eine Firma gründest, dann funktioniert das ja im Prinzip nur, wenn du über eine gewisse Expertise in irgendeinem Bereich verfügst, weil wenn du nichts kannst, kannst du auch keine Firma gründen. Wenn du also irgendwas kannst und dann in der Lage bist, anderen Menschen davon zu erzählen, weil du eben über ein paar Kommunikationsfähigkeiten verfügst und vielleicht auch ein paar Leute kennst, dann ist es im Normalfall ja so, dass du mit dem Feuer der Begeisterung, was da in dir brodelt, was dich ja motiviert hat, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht als Angestellter zu arbeiten, sondern jetzt vielleicht eine eigene Firma zu gründen, dadurch, also das prägt sich ja dann so aus, dass du im Endeffekt jetzt in der Lage bist, mit Menschen zu sprechen. Und wenn du denen dann von diesem Projekt, was du davor hast, erzählst, dann sind die ja im Normalfall auch irgendwie begeistert. Die lassen sich leicht anstecken, mitreißen und der eine oder andere wird dir dann vielleicht sogar einen Auftrag geben und sagen, das hätte ich auch gerne, davon würde ich auch gerne Gebrauch machen. Und dann hast du so deine ersten Kunden. Und das ist ja am Anfang ganz normal. Die ersten Geschäfte machst du als Gründer ja häufig im Familienkreis oder so im erweiterten Freundeskreis. So habe ich damals mit 16 auch angefangen. Meine ersten Kunden waren einfach Freunde meiner Eltern. Und später sind dann natürlich noch andere dazugekommen. Ich habe dann, als ich 18 war, da war ich ja noch immer in der Schule, habe ich zum Beispiel mal an alle Eltern von meinen Mitschülern so Briefe geschickt und habe denen halt meine Dienstleistungen angeboten. Plötzlich hatte ich Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen und alles, was die Papas und Mamas so gemacht haben als Kunde. Von daher, das waren aber ja letztlich auch alles Leads, die aus meinem direkten Bekanntenkreis resultiert sind. Jetzt ist es aber so, wenn du also da beispielsweise überlegst, jemanden einzustellen, dann stellt sich ja der ein oder andere Frage, womit fange ich an? Und hier würde ich einfach Folgendes tun. Wenn du jetzt also in der Lage bist, expertisentechnisch das Projekt vorzustellen und theoretisch auch durchzuführen, dann würde es aus meiner Sicht trotzdem am meisten Sinn machen, als allererstes einen Mitarbeiter einzustellen, der die Umsetzung machen kann. Weil dann ist es nämlich so, du könntest mit Leuten sprechen und jedes Mal, wenn einer sagt, hätte ich gerne, würde ich gerne kaufen, schickst du deinen Kollegen oder deine Kollegin los und lässt die Umsetzung machen. Weil während dann die Umsetzung stattfindet, kannst du schon wieder mit dem Nächsten sprechen, der auch sagt, ich will es auch kaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht auf Anhieb funktioniert, sondern die ersten Projekte wirst du dual abarbeiten müssen. Das heißt, du machst erst das Verkaufsgespräch, wenn du den Auftrag kriegst, musst du die Umsetzung machen. Aber bei deiner Umsetzung lernst du den neuen Kollegen an, sodass der sieht, wie es bei dir gemacht wird. Und im Idealfall schreibt er das auch, dann hast du direkt schon so eine Art Mitarbeiterhandbuch, was der ja dann im laufenden Betrieb auch nutzen kann, um nochmal auftretende Fragen vielleicht eigenständig zu beantworten und auch eine gewisse Prozesssicherheit in den ganzen Ablauf reinzubringen und natürlich auch im Endeffekt einfach eine Basis zu schaffen, auf der man aufbauen kann, weil wenn dann neue Erfahrungswerte dazukommen oder größere Projekte oder sich überhaupt die Abläufe etwas ändern, muss man ja vielleicht den ganzen Prozess noch ein bisschen fein justieren, aber das ist einfacher, wenn ich ihn schon mal als Ausgangsbasis irgendwo niedergeschrieben habe und nicht alles auf Bauchgefühl und halbseidener Erinnerung und so weiter basiert. Das heißt also, wenn du den ersten Mitarbeiter angelernt hast, wie man bestimmte Sachen umsetzt, dann ist es so, dann könntest du ja jetzt theoretisch weiterverkaufen. Und in dem Moment, wo du dann die ersten Deals machst, kannst du den Kollegen bitten, diese Umsetzung zu machen. Wenn du dann weiterverkaufst und nicht eben das machst, was bei vielen Unternehmen und selbstständig geführten Firmen der Fall ist, dass du immer Verkauf machst, dann Pause, weil du mit der Umsetzung beschäftigt bist und dann fängst du mit dem Verkauf wieder an, sondern du schaffst es halt relativ früh, den Verkaufsprozess kontinuierlich am Laufen zu halten, dann ist es ja so, dass da auch immer wieder neue Aufträge reinkommen werden und das wird ja dann dazu führen, dass der Kollege, der die Umsetzung macht, das irgendwann gar nicht mehr alleine schafft. Und dann ist es so, dann macht es am meisten Sinn, einen zweiten Kollegen an Bord zu holen, der auch die Umsetzung begleiten kann. Der kann aber jetzt von dem ersten Kollegen eingearbeitet werden, weil erstens hat er schon Erfahrung, wie das gemacht wird, zweitens gibt es ein Mitarbeiterhandbuch und jetzt ist wichtig, dass der neue Kollege, der dazukommt, das Mitarbeiterhandbuch nimmt und dann sozusagen aktualisiert, weil inzwischen wird sich irgendwas schon weiterentwickelt haben. Der erste Kollege weiß das inzwischen, der hat das einfach drauf, der macht das so aus dem Ärmel, der wird nicht mehr jedes Mal nachschlagen, wie ihr euch das mal ursprünglich überlegt habt, aber der zweite Kollege, der jetzt an Bord gekommen ist, der hat ja einen ganz frischen Blick auf die ganze Sache. Und der wird dann auch natürlich ein paar Abweichungen feststellen. Und wenn du den jetzt bittest, das Mitarbeiterhandbuch zu aktualisieren, dann läufst du halt nicht Gefahr, dass du irgendwann eine Dokumentation hast, die mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern du hast halt immer einen aktuellen Sachstand. Wenn du heute zum Beispiel das Mitarbeiter-Onboarding auch mit so Videoakademien und so weiter machst und über Videoakademien vielleicht den Leuten auch den Umgang mit bestimmten in deinem Betrieb eingenutzten Softwareprodukten und so weiter näher bringen möchtest, dann wirst du ja das kennen, dass der ein oder andere Hersteller irgendwann seine Software aktualisiert. Dann ändert sich das alles ein bisschen, dann sind die Knöpfe plötzlich an einer anderen Stelle und so. Und dann macht es natürlich Sinn, dass der neue Mitarbeiter, der hinzukommt, diese ganze Videodatenbank aktualisiert, weil dann hast du halt immer eine aktuelle Datenbank und läufst halt nicht Gefahr, dass das irgendwann völlig unbrauchbar ist, was da mal erstellt wurde, weil dann wäre ja auch die ganze Basis weg, dann kann man da nichts mehr anknüpfen, dann muss das alles irgendwie von Grund auf neu erstellt werden, während wenn du das kontinuierlich immer pflegst, du ja immer nur hier und da mal kleine Anpassungen machen musst, was dann auch im Prinzip jeder irgendwie hinkriegen wird. Außerdem ist es, glaube ich, so, dass wenn der Mitarbeiter beim Onboarding schon weiß, dass er letztlich das Schulungsmaterial für den nächsten Mitarbeiter herstellt und daran natürlich dann auch gemessen wird, würde sich im Normalfall auch beim Einarbeiten viel mehr Mühe geben. Ähnlich wie wenn du Kinder hast und du denen sagst, pass mal auf, ich würde gerne heute Abend mal wissen, was du eigentlich in Erdkunde, Mathe, Biologie oder sonst was gemacht hast, dann wird der einfach anders zuhören, als wenn du deinen Jungs da sagst, pass mal auf, ich hoffe einfach, ihr habt einen schönen Tag in der Schule und wenn wir uns dann heute Abend sehen, machen wir Kinoabend. Das heißt also, in dem Moment, wo einer weiß, das wird nochmal in der Dozentenrolle abgefragt, passen die Leute mehr auf, von daher macht das eben Sinn. So, jetzt hast du also folgende Situation. Du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Du bist also immer noch im Verkauf tätig. Du hast jetzt einen Mitarbeiter, der kann das komplett selbstständig. Du hast einen zweiten Mitarbeiter, der wurde vom ersten Mitarbeiter angelernt. Und jetzt würde ich mir halt relativ schnell irgend so eine Assistenzkraft holen, die dich ein bisschen bei dem ganzen Thema Buchhaltung, Angebotsschreiben und so weiter unterstützt, damit du dich auch da rausziehen kannst. Und dann würde ich von da einfach das Unternehmen weiter aufbauen. Aber viele stellen sich halt immer die Frage, wenn sie so einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin halt einstellen, mit wem soll ich anfangen? Und ich würde immer sagen, immer eine Fachkraft, die die Umsetzung machen kann, weil das dann einfach dir den Rücken frei hält, weil es ist auch Quatsch, jemand Neues an Bord zu holen, der direkt zum Beispiel den Vertrieb übernimmt, weil ihr könntet ja auch einen Rollentausch machen, weil ich glaube, es ist halt einfach schwierig, ein Produkt zu verkaufen, was man selber gar nicht kennt, wo man nicht ganz im Thema ist. Und ein Gründer ist im Normalfall auch einfach immer ein guter Verkäufer, weil selbst wenn er nicht das brillanteste Kommunikationsgenie ist, werden die Leute einfach diesen Funken der Begeisterung spüren. Die werden sich mitreißen lassen, weil die werden einfach merken, dass da jemand wirklich mit Herzblut hintersteht. Und deshalb ist aus meiner Sicht so ein Gründer immer ein guter Verkäufer. Weil es geht ja gar nicht immer darum, dass du ohne Punkt und Komma reden kannst, sondern du musst ja auch einfach manchmal nur jemanden davon überzeugen, dass du eine gute Lösung hast, bei der er kein Geld verliert und dann ist er ja teilweise schon bereit, dir einfach mal eine Chance zu geben, wenn er sich davon irgendwas verspricht. Und von daher würde ich da in dem Verkaufsprozess bleiben. So, das heißt, wir haben jetzt an dieser Stelle schon mal über zwei Sachen beim Thema Mitarbeiter gesprochen. Das erste ist, warum eben Mitarbeiter einstellen Sinn macht, weil du dann Arbeitszeiten anderweitig einkaufen kannst. Dadurch kannst du deine Margen steigern, dadurch kannst du deine Ausbringungsmenge steigern und damit kannst du unterm Strich natürlich auch deutlich mehr verdienen, als wenn du allein unterwegs bist. Und der zweite Punkt ist, wir haben jetzt beantwortet, mit welcher Reihenfolge solltest du vorgehen, wenn du neue Mitarbeiter einstellst. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen uns überlegen, wie führt man denn so Mitarbeiter? Weil auch das ist natürlich für den einen oder anderen eine riesige Herausforderung. Vor allen Dingen musst du halt auch akzeptieren, dass Mitarbeiter Fehler machen und da sind wir schon beim Thema Führung, weil viele werden nämlich niemals in die Lage kommen, richtig viel Erfolg mit Mitarbeitern zu erzielen, weil die keine zusätzlichen, wirklich selbstständigen Individuen einstellen, sondern einfach nur weitere Hände beschäftigen. Das ist so das klassische Problem, was immer dann auftritt, wenn der Unternehmer, wenn derjenige, der die Leute beschäftigt, nicht delegieren kann. Weil er immer denkt, ich kann eh alles am besten, ich kann das perfekt, ich habe Angst, dass einer Mist baut, ich habe da lieber ein Auge drauf, sonst geht es nachher in die Hose, ich will nachher nicht, dass der Kunde böse ist, deshalb mache ich selber. Bei dem und dem Kunden, da kann nur ich das machen, weil da ist alles anders als bei allen anderen Kunden. Diese Sachen musst du halt alle ablegen, weil sonst kann man ein Unternehmen nicht auf Wachstumskurs bringen. Du musst also als erstes mal zum Beispiel auch hingehen und überlegen, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Und dann musst du dir diese ganzen Anfragen und diese ganzen Projekte, die du für Kunden abwickelst, mal anschauen und einfach mal gucken, gibt es da eine Häufung in einem bestimmten Bereich? Weil du wirst dann feststellen, es gibt so ein paar Sachen, die fragt einer nur einmal im Jahr an und es wird andere Sachen geben, die werden im Jahr 81 Mal angefragt. Wenn du dich jetzt nur auf die Dinge konzentrierst, die sehr häufig nachgefragt werden, ist es viel leichter, die Mitarbeiter zu schulen, ist es viel leichter, dafür gute Prozesse zu etablieren, ist es viel leichter, so viel Erfahrung über die ganze Umsetzung zu erlangen, dass man nachher auch Festpreisangebote und so weiter machen kann. Wenn du dich permanent mit diesen Randanfragen beschäftigst, die nur einmal im Jahr vorkommen, wo du der Einzige bist, der im Thema bist, dann hast du halt das Problem, dass du auch niemals davon aussteigen kannst, weil du das ja nicht delegieren kannst. Du kannst ja nicht erwarten, dass du einem Mitarbeiter beispielsweise irgendwas beibringst, was nur einmal im Jahr von irgendeinem Kunden abgerufen wird und der sich ein Jahr später, wenn er in der Zwischenzeit nie mehr damit zu tun hatte, sich noch komplett erinnert und das eigenständig abgewickelt kriegt. Das heißt, im Zuge der Wachstumsstrategie musst du halt auch dein Produktsortiment eindämpfen, weil du sonst einfach das Problem hast, dass du nachher die Kenntnisse nicht mehr vermittelt kriegst und alle dann auch in der Lage sind, die Projekte ohne deine Mitwirkung auszuliefern. Der zweite Punkt ist, du musst einfach akzeptieren, dass Fehler passieren. Du hast auch anfangs eine ganze Menge Fehler gemacht, du hast die korrigiert, deshalb sind die Kunden nicht weggelaufen, du hast den einen oder anderen Kunden vielleicht verloren, aber dadurch abgespeichert, was du auf keinen Fall nochmal falsch machen darfst. Du hast einfach Erfahrungswerte gesammelt und dafür hattest du vielleicht auch einige Jahre Zeit. Jetzt ist da so eine neue Person an Bord, die soll dich dabei jetzt unterstützen und du erwartest am Tag 1 Perfektion, weil du sagst, Fehler können wir uns nicht leisten und das ist aber einfach illusorisch. Jeder Mensch, der arbeitet, macht auch Fehler und jemand, der keine Fehler macht, der gibt sich nicht genug Mühe, weil jemand, der keine Fehler macht, macht nur Dinge, die er 1000% im Griff hat. Das sind naturgemäß relativ wenig Sachen, das heißt, du kriegst nichts fertig, obwohl du über mehr Leute rumsitzen hast. Deshalb würde ich dir eher raten, vermittel den Leuten Mut, in die Umsetzung zu gehen, sich einfach mal Aufgaben zu stellen, ohne dass sie sich komplett in der Lage fühlen, das alleine zum Ende zu bringen, weil so funktioniert es ja im Leben oftmals. Du hast eine Grundidee, wie das gehen könnte und wenn das Interesse groß genug ist, die Disziplin dran zu bleiben, stark ist und du einfach auch ein bisschen Lösungskompetenz hast, die man ja auch weiterentwickeln kann, dann wirst du ja im Normalfall auch auf irgendeinen Lösungsansatz kommen. Diese Zeit musst du den Leuten aber geben. In meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs, was ich dir an dieser Stelle auch einfach empfehlen möchte, wenn du es über meine Webseite bestellst, kriegst du es gratis als Hörbuch dazu. Also das Buch musst du zahlen, kriegst du es gratis Hörbuch dazu, musst du nicht separat kaufen. Da ist es halt so, da steht das ganz konkret drin, dass ich auch immer sage, ein Fehler ist günstiger als ein Seminar. Ich glaube einfach, du musst deinen Mitarbeitern und Mitarbeitenden auch mal die Chance geben, Fehler zu machen, weil wenn die sich selber das Projekt überlegt haben, wenn die das selber geplant haben, wenn die wissen, dass sie eigenständig dafür verantwortlich sind, dann werden sie halt auch einfach anders arbeiten, dann werden sie sich mehr Mühe geben, dass es nicht vor die Wand fährt und wenn es dann doch vor die Wand fährt, werden sie immer wissen, dass sie alleine die Schuld für diesen Fehler tragen und dann werden sie da so viel draus lernen, dass du da mit hoher Wahrscheinlichkeit von ausgehen kannst, dass sie diesen Fehler nicht nochmal wiederholen. Und dadurch baust du immer bessere Mitarbeiter auf, die immer mehr Lösungskompetenz haben, die dann später auch andere Mitarbeiter unterstützen können, die selber beim Kunden häufig den Job auch komplett erledigt bekommen und wo du dich dann einfach irgendwann komplett drauf verlassen kannst. Dann kannst du auch mal ein paar Wochen Urlaub machen mit deiner Familie. Und ich meine wirklich ein paar Wochen, wo du nicht 3 Tage am Wochenende weg bist und dich feierst, dass du jetzt mal 2, 3 Tage nicht in der Firma hockst und mit deiner Partnerin oder deinem Partner mal irgendwo am Strand liegen kannst, sondern dann bist du halt auch mal 2, 3 Wochen einfach unterwegs, meinetwegen jetzt zum Beispiel in Amerika, was ich übrigens sehr empfehlen kann, da einfach mal durch die ganzen Nationalparks zu laufen und wenn du das an der anderen Küste machst, also hier Westküste, hast du den Vorteil, du hast zu Deutschland eine 9-stündige Zeitverschiebung. Wenn du also morgens aufstehst, wenn du im Urlaub ein bisschen länger schläfst und es ist 8 Uhr, dann ist in Deutschland 17 Uhr und dann ruft dich keiner mehr an, weil alles, was in Deutschland bereits schiefgelaufen ist, haben die schon gelöst, die Kollegen. Keiner wartet, bis du da irgendwann mal gefühlt am Ende des Tages aus deinem Bett schlüpfst. Das heißt, du kannst an der Stelle sehr gut prüfen, wie gut ist deine Firma schon aufgestellt, wie gut läuft es ohne dich. Und am Ende sind es meistens nur Kleinigkeiten, die du dann noch fixen musst, wenn du diesen Level erreicht hast. Ich würde dir in dem Zusammenhang auch empfehlen, wenn du Mitarbeitern irgendwann die Steuerung überlässt, dass du nicht auf Anhieb direkt 3 Wochen verschwindest, sondern erstmal nur ein paar Tage und dann immer wieder prüfst, was ist schiefgegangen, was hätte ich machen müssen, damit das nicht schief geht, das dann entsprechend umsetzen, also irgendwo Prozesse schreiben, Standards definieren, Programme einführen und vielleicht Qualitätssicherungsmerkmale Strategien etablieren, aber dann halt einfach immer wieder weg sein, um zwischendurch zu lernen, hat sich das verbessert, läuft es immer weiter ohne mich, sodass du dann einfach von 2 Tagen auf 4 Tage, auf 6 Tage, auf 12 Tage gehen kannst und irgendwann bleibst du einfach 3, 4 Wochen weg und der Laden explodiert trotzdem nicht. Manche unterschätzen den Ausstieg aus dem Tagesgeschäft, sagen sich dann, naja gut, wenn es ohne mich läuft, dann habe ich schon viel erreicht und manche glauben auch, dass es ohne sie läuft, aber ich würde dich da an dieser Stelle einfach nur mal kurz inspirieren wollen. Wenn der Laden nicht explodiert, wenn du weg bist, das heißt nicht, dass er läuft. Laufen tut er dann, wenn du zusätzliche Geschäfte generierst, wenn du nicht da bist. Weil häufig ist der Inhaber, die Inhaberin, die beste Verkäuferin in so einem mittelständischen Unternehmen. Und das musst du halt auch noch lösen, das Problem. Da geht es um das Thema Vertriebsaufbau und so. Das können wir an anderer Stelle besprechen. Aber letztlich ist das Thema Mitarbeiter eben wahnsinnig interessant. Und du musst halt auch gucken, dass du den Leuten halt einfach erlaubst, Fehler zu machen. Das ist hier der zentrale Impuls. Das ist eben auch die größte Hürde, weil viele können sich das manchmal nicht leisten. Ist dein Betrieb nicht wirklich profitabel? Hast du nicht wirklich tiefe Taschen, keine großen Überschüsse? Wirst du natürlich diese Fehler gar nicht erst zulassen wollen, weil du denkst, ach, nachher muss ich dafür irgendwelchen Schadenersatz liefern, irgendwelche Rechnungen kürzen, irgendwelche Zugeständnisse machen. Wenn die Liquidität aber wenig verfügbar ist in deinem Unternehmen, ist das natürlich eine sehr unangenehme Situation. Ein Grund mehr, sich da einen schönen Puffer aufzubauen. Weil ich glaube, das ist nicht einfach weg, das Geld. Das Geld ist gut in die Weiterentwicklung und den Aufbau von Selbstbewusstsein und Fähigkeiten von deiner Workforce, also von deinen Mitarbeitern investiert. Und deshalb würde ich das auf jeden Fall immer mal wieder machen. Lass die einfach Fehler machen, weil sei mal ganz ehrlich, du machst auch zwischendurch immer mal Mist. Nur, dass dich dafür keiner sozusagen ins Achtung stellt, wie man das bei der Bundeswehr nennen würde. Und deshalb ist es aber nicht weniger schlecht oder gut. Von daher, gib den Leuten die Chance, Fehler zu machen. Dann würde ich halt im Endeffekt auch gucken, dass ich einfach gucke, dass die nicht permanent irgendwelche experimentellen Tätigkeiten machen. Das heißt, ich würde mein Produktsortiment harmonisieren, habe ich eben schon erläutert, dass du da einfach ein paar Sachen weglässt und dich auf ein paar andere Sachen stärker fokussierst. Und dann würde ich halt auch mal anfangen, dass gerade wenn so Sachen auch geschätzt werden und du viel mit so Prognosen arbeitest, dass du dann bei jedem Projekt auch eine Nachkalkulation machst. Das heißt, dass du wirklich hingehst und nachher guckst, von welcher Hypothese bin ich ausgegangen, was hätten wir erwartet, was haben wir gemacht, was ist eingetreten, welche Abweichungen haben wir festgestellt, hätten wir das im Vorfeld erahnen können, müssen wir daraus irgendwas lernen für das nächste Festpreisangebot oder war das jetzt einfach eine unvermeidbare Situation oder sind wir vielleicht sogar super davongekommen und haben echt ein großes Plus erwirtschaftet. Wenn du dich mit diesen ganzen analytischen Sachen mal auseinandersetzt, wirst du halt feststellen, dass du einfach immer besser wirst und dann wirst du halt auch nachher mehr Planbarkeit in dein ganzes Business bringen und das reduziert dann natürlich auch das Thema mit den Mitarbeitern. Wenn wir über Mitarbeiter sprechen, müssen wir uns auch Gedanken über das Thema Einstellen machen. Viele haben ja das Thema, dass sie sagen, ich stelle erst Mitarbeiter ein, wenn ich ganz, ganz viele Aufträge habe, weil ich möchte auf keinen Fall Gefahr laufen, dass ich nicht genug Arbeit für die habe. Andere sagen, naja, ich kann ja jetzt noch keine Akquise machen, weil meine Mitarbeiter sind jetzt schon am Limit. Wenn ich jetzt Akquise mache und da Aufträge reinkommen, könnte ich die gar nicht abarbeiten. Von daher ist es so, du kannst immer einen Grund finden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, Mitarbeiter einzustellen, aber letztlich liegst du immer falsch. Ich würde grundsätzlich dafür sorgen, dass mein Vertriebsprozess kontinuierlich läuft und niemals stoppt, weil du ja heute schon die Geschäfte für in 3 Monaten, in 6 Monaten, in 9 oder 12 Monaten akquirieren musst, wenn dein Sales-Cycle entsprechend lang ist. Wenn du einen Kiosk hast und gemischte Tüten verkaufst, brauchst du dir darum keine Gedanken zu machen, weil, glaube ich, gemischte Tüten nur Impulskäufer kaufen. Das kannst du nicht steuern. Da kommt einer rein und sagt, ich will eine gemischte Tüte und morgen kommt halt keiner. Da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Aber in so einem Dienstleistungsbusiness oder gerade wenn du komplexe Produkte und Dienstleistungen in Kombination verkaufst, ist das normalerweise anders. Da gibt es schon gewisse Investitionszyklen und gerade im Bestandskundenumfeld wirst du das ja genau kennen und du musst das nur mal rausarbeiten und dich dann im Prinzip einfach mal sozusagen mit der Rückwärtsmathematik beschäftigen und sagen, der Auftrag, den ich heute abgewickelt habe, wann ist der eigentlich eingetütet worden? Wann hat sich das angebahnt? Wann habe ich die ersten Gespräche geführt? Und wenn du darüber mal eine gewisse Kausalität ermittelst, dann wirst du irgendwann auch Zusammenhänge erkennen und dann weißt du auch, wann ist der richtige Zeitpunkt, Mitarbeiter einzustellen. Ich bin ja der Meinung, dass man Mitarbeiter nicht erst einstellen sollte, wenn man es kaum noch schafft mit der Arbeit, weil dann ist nämlich das Problem folgendes. Du hast ein ziemlich am Limit kämpfendes Team. Jetzt holst du irgendeine neue Person da rein. Die ist natürlich noch nicht in der Lage, direkt mitzuspielen. Das heißt, die kann so ein bisschen beobachten, aber keiner kann die richtig einarbeiten, weil die anderen eh schon alle am Limit kämpfen. Deshalb würde ich immer so ein bisschen proaktiv einstellen. Ich würde immer Leute einstellen, bevor ich sie wirklich komplett auslasten kann, weil dann kannst du nämlich im Endeffekt mit den Leuten auch ein bisschen zusammen an Projekten arbeiten. Dann erfolgt die Einarbeitung nicht so unter Druck. Dann kannst du die viel sorgfältiger machen. Dann hast du mehr Zeit für Rückfragen. Dann kannst du auch den Leuten die Chance geben, besser Fuß im Unternehmen zu fassen, weil der ein oder andere hat ja neue Mitarbeiter teilweise auch nur 2, 3 Monate an Bord und stellt dann fest, dass es eine Fehleinstellung war. Und das liegt ja nicht immer nur daran, dass die Leute plötzlich festgestellt haben, die können nichts, sondern manchmal hat es einfach vom Zusammenspiel nicht geklappt. Das war einfach schlechte Stimmung oder die haben permanent Mist gebaut, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass man es denen nie richtig beigebracht hat. Von daher, ich glaube, du musst dich von diesen ganzen Denkmodellen, die man da draußen immer wieder hört, lösen. Du solltest wirklich überlegen, okay, wo will ich mit meiner Firma hin? Was muss ich dafür Vertriebserfolge erzielen? Dann würde ich mich darum kümmern, dass ich einen Vertriebsprozess aufbaue. Und wenn du dann beispielsweise aus irgendeinem Grund, und das ist ja das, was die meisten, die sich noch nie mit aktivem Vertrieb beschäftigt haben, völlig unterschätzen, doch ganz, ganz schnell ganz viele Aufträge generierst, was halt im Normalfall unrealistisch ist, weil sowas einfach Vorlaufzeiten hat, weil du einfach die Ansätze mehrfach überarbeiten musst, dann kannst du die vielleicht nicht abarbeiten. Na und? Dann hast du doch ein Luxusproblem. Dann kannst du als erstes mal die Preise erhöhen, weil du sagst, ich kann den Auftrag eh nicht nehmen. Das heißt, wenn jetzt einer ablehnt, ist nicht schlecht. Wenn dann aber einer sagt, ich will es aber trotzdem haben, hast du mehr Auftragsvolumen und kannst mit dem Auftrag mehr Gewinn machen. Dann überlegst du dir einfach, welche Aufträge habe ich gerade auf dem Tisch, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil die einfach von lästigen Kunden sind, die man nicht los wird, weil die zwar schon seit Jahren da sind, immer nur stänkern, aber man hat sich bisher nicht getraut, sich von denen zu trennen. Dann pausierst du die einfach mal, dann verschwinden die von alleine, machst den neuen akquirierten Auftrag, der dir deutlich mehr Marge bringt und kannst darüber die Qualität deines Kundenstamms erhöhen. Das heißt, neue Aufträge zu generieren, heißt nicht automatisch immer, dass du mehr Mitarbeiter brauchst. Manchmal ist es auch einfach nur die Chance, unten mal den Bodensatz rauszuschmeißen. Nämlich die Leute, die eigentlich keiner bei dir im Team mag, die keiner wirklich bedienen will, die einfach da sind und die werden irgendwie unterstützt. Aber eigentlich möchte man sich von denen trennen. Und das wäre jetzt halt mal eine gute Gelegenheit. Der zweite Punkt ist, wenn du zu viele Aufträge angeboten bekommst, weil du einfach gut verkauft hast, ist ja, du kannst einfach mit einer Warteliste arbeiten. Wenn du mit einer Warteliste arbeitest, solltest du auch immer eine Express-Option einführen. Kunden sind nämlich teilweise auch durchaus bereit, einfach mehr zu bezahlen, wenn sie nicht warten müssen. Und dann kannst du ja einfach sagen, Herr Kunde, kein Problem, ich kann Ihren Job problemlos in 2,5 Monaten angehen. Bis dahin sind unsere Auftragsbücher voll, Produktions- und Ausbringungskapazitäten komplett ausgelastet. Es sei denn, Sie würden jetzt das eine Expressfenster noch buchen, was wir noch haben, dann nimmst du einfach deutlich mehr und der eine oder andere wird kaufen. Viele andere werden nicht kaufen, werden dann aber nicht mehr meckern, dass sie so lange warten müssen. Und von daher hast du immer dann noch mehr Möglichkeiten, den Leuten dann einen Gefallen zu tun und kannst hier wiederum zusätzlich Geld verdienen. Wenn du es dann selber mit eigenen Kräften gar nicht abgearbeitet kriegst, ich bin immer ein großer Freund von strategischen Partnerschaften, wirst du sicherlich im Kollegenkreis, wenn du jetzt sowas im Vorfeld aufbaust, auch jemanden kennen, der gerade ein bisschen Flaute hat, der noch ein paar freie Kapazitäten hat und der selber ein Geschäft hat, was gut genug läuft, dass der dir nicht die Kunden klauen muss. Dann wird er dich eventuell bei der Umsetzung deines Auftrags unterstützen. Dann bleibt bei dir nicht so viel hängen, weil ihr müsstet ja irgendeinen Split machen. Ich würde hier vielleicht 70-30 oder so vorschlagen. Aber dann hast du die Situation, dass der Kunde erstmal bei dir im Prinzip an Bord ist und der erste Folgeauftrag, der von dem kommt, kann ja dann vielleicht zu ganz anderen Rahmenbedingungen mit eigenen Kräften abgebildet werden. Und so kannst du halt wachsen, ohne dass du direkt so viel Personal einstellen musst. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn du hingehst und beispielsweise auch Personal proaktiv einstellst, dann glaube ich einfach, dass Leute ab einem gewissen Level in der Lage sind, sich selber sozusagen, ja, ich nenne das jetzt mal, auszulasten. Also ich mache mit dir jede Wette, egal was dein Business ist, wenn ich jetzt bei dir einfach anfange und wir uns auf irgendein Gehalt geeinigt haben, womit ich einverstanden bin, wäre ich in der Lage, irgendwas zu finden, um mich einfach einzubringen. Ich würde einfach, ich sehe Arbeit und ich sehe auch Arbeit, die kein anderer sieht, wo ich einfach denke, klar, das könnte man doch mal machen, hier kann ich mal was ausarbeiten, da kann ich mal was machen. Das habe ich ja in der Vergangenheit auch immer wieder oft gemacht. Ich habe zum Beispiel 2013 bis 2015 als externer Berater für eine große internationale Firma gearbeitet. Wir haben eine Software-Einführung in 6 Standorten gemacht. 2 waren in Deutschland, der Rest war international, Frankreich, Belgien, England und Holland. Und da war ich im Endeffekt einfach als externer Projektsupport eingestellt worden, weil ich da als externer Support einfach ein bisschen zusätzliche Ressourcen bereitstellen sollte. Nachdem ich aber mit denen einen sehr, sehr lukrativen Tagessatz ausgehandelt habe, jede Nacht schön im Hotel wohnte, natürlich inklusive Verpflegung und so, und das gerade zu Beginn sehr schön war, weil da war Spargelzeit, konnte ich jeden Abend Steak mit Spargel essen und das dann auch noch auf Firmenkosten, das war echt ein schönes Leben, habe ich gedacht, hier würde ich gerne eine Zeit lang bleiben. Und dann habe ich einfach überlegt, was kann ich denn eigentlich tun, damit die ohne mich gar nicht mehr klarkommen. Und dann habe ich einfach angefangen, alle anderen, die an dem Projekt beteiligt waren, zu fragen, was machst du denn eigentlich hier für das Projekt ganz genau? Und dann habe ich immer gesagt, soll ich das nicht auch noch übernehmen und das noch übernehmen und das noch übernehmen? Und nachher hatte ich einfach so viel Arbeit, dass ich das ziemlich gut gestemmt kriegte, weil ich einfach auch gut und schnell arbeiten kann. Ich kann nicht nur schnell reden, ich kann auch gut arbeiten, sondern ich hatte dann darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass ich einfach mich da unentbehrlich gemacht habe. Und in dem Zusammenhang habe ich dann einfach geguckt, dass ich hier und da einfach immer mehr meinen Auftrag verlängert habe. Und dann ist aus dem ursprünglich geplanten paar Wochenprojekt ein Zweijahresprojekt geworden. Und da habe ich eine ganze Menge Geld mitverdient. Mit dem Geld habe ich mir dann im Prinzip ein Budget zur Seite gelegt, was ich genutzt habe, um in meiner anderen Firma viele Experimente zu machen. Weil ich musste mir ja auch überlegen, wie kann ich meine Firma, die ja gewohnt war, dass ich als Chef immer vor Ort bin, aus der Ferne steuern? Wie kann ich im Endeffekt dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter wissen, was sie tun sollen, auch wenn ich nicht dabei bin? Und dann habe ich einfach ein paar Tests gemacht. Einige davon sind auch in die Hose gegangen. Einige haben am Schluss richtig gut funktioniert. Und spätestens als ich meine Firma verkauft habe, würde ich sagen, hatten wir Perfektion erreicht. Wenn dich diese Reise dahin interessiert, schick mir gerne mal eine Nachricht über LinkedIn. Dann kann ich das als Impuls aufgreifen und da einfach mal tiefer einsteigen, eine separate Folge zu machen. Aber in dieser Folge wollte ich einfach mal so ein paar Impulse teilen rund um das Thema Mitarbeiter. Ich glaube, es ist eine extrem herausfordernde Sache, sich mit Mitarbeitern auseinanderzusetzen, die aber auch sehr, sehr viel Freude auslösen kann, wenn es gut hinkriegst, weil mit manchen Mitarbeitern macht es auch echt Spaß, zusammenzuarbeiten. Das sind echt tolle Typen, mit denen du dann auch gerne einfach mal sozusagen außerhalb des Dienstes Zeit verbringst. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass das der Weg ist, natürlich eine Firma sehr schnell auf Wachstumskurs zu bringen und hinten raus dann halt auch ein gewisses Vermögen aufzubauen, weil du ja irgendwo an jeder einzelnen Arbeitskraft mitverdienst. Von daher, Mitarbeiter aufzubauen macht richtig viel Sinn. Wenn du also bisher nicht davon überzeugt warst, dass das eine gute Idee ist, dann solltest du vielleicht nach dieser Folge das Ganze nochmal überlegen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, können wir gerne mal darüber sprechen, ob du mal zu unserem Bootcamp kommst, wo wir genau Menschen, die keine Mitarbeiter haben, an die Hand nehmen und denen genau erzählen, wie musst du das alles machen, wie baust du das alles auf, weil du musst ja mehrere Stellschrauben gleichzeitig drehen. Da geht es ja dann auch noch um Marketing, um die Sales-Erfolge zu generieren und so weiter. Das können wir alles mal in Ruhe besprechen. Aber ansonsten, wenn du noch mehr zu dem Thema wissen willst, schick mir mal eine Nachricht, dass ich einfach ein bisschen Feedback habe. Das war's jetzt erstmal an dieser Stelle. Danke, dass du wieder dabei gewesen bist. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag.